Das Buch der Psalmen ist wahrscheinlich eins der meistgelesensten Bücher der Bibel. Tatsächlich gibt es in diesem Buch 150 Psalmen, also Gebete, die ursprünglich Lieder waren. Also das sind ganz alte Texte, die sie früher in Gottesdiensten und auch zu anderen Gelegenheiten gesungen haben. Und es gab verschiedene Instrumente, die dazu gespielt wurden. Die Melodien sind uns leider nicht überliefert, aber immerhin die Texte. Und so sind es für uns vor allem Gebete geworden. Ein paar Psalmen wurden auch vertont, die sind auch in unserem Gesangbuch drin. Ein paar Psalmen singen wir auch heute noch. Und diese Texte sind für uns ein riesiger Schatz, denn wir müssen uns mal bewusst machen, wie alt die teilweise sind. Also es gibt Psalmen, die sind 3000 Jahre alt. Also noch 1000 Jahre bevor Christus geboren wurde, haben die diese Lieder gesungen, haben das gebetet. Also es liegen uns ganz alte Texte vor. Dieses Buch der Psalmen, diesen 150 Psalmen, sagt man, war ungefähr so 200 vor Christus abgeschlossen und lag den Menschen so vor, wie wir es heute auch kennen. Und die jüdischen Gemeinden, die haben diese Lieder verwendet in Gottesdiensten und darüber hinaus. Und auch die frühen christlichen Gemeinden, denen waren diese Texte vertraut. Auch die haben diese Texte gebetet. Und in diesen Psalmen erzählen Menschen von ihren Erfahrungen mit Gott. Und zwar in ganz unterschiedlichen Situationen. Und so gibt es ganz viel Klage in dem Psalm, aber es gibt auch ganz viel Freude, es gibt ganz viel Dank, es gibt ganz viel Lob, also ganz Unterschiedliches. Also es sind Zeugnisse von Menschen, die ganz tief im Glauben stehen und die von ihren Erfahrungen mit Gott in guten und auch in schweren Zeiten zeugen, also erzählen und sagen, dass Gott ihr ständiger Begleiter war, in guten, aber auch vor allen Dingen in schweren Zeiten. Und eine Person, die Zeugnis davon abgelegt hat, welche Erfahrung er mit Gott gemacht hat, war König David. Es gibt ganz viele Psalmen, die dem König David zugeschrieben werden, die er geschrieben hat. Und das war wirklich 1000 Jahre vor Christus. Also diese Psalmen sind wirklich 3000 Jahre alt. Für die ersten Christen waren diese Gebete noch aus einem ganz besonderen Grund wichtig. Denn in vielen Psalmen haben sie Jesus Christus wiedererkannt. Also auch wenn diese Gebete 1000 Jahre älter als Jesus Christus waren, haben sie erkannt, da ist von Jesus die Rede. Oder andersrum, das, was die Psalmen da vielleicht vorhersagen oder erahnen, das erfüllt sich in Jesus Christus. Und so haben die ersten Christen auch tatsächlich durch die Psalmen auch Worte gefunden, ihr Bekenntnis zu Jesus zu äußern, also in Worte zu fassen. Und in den Psalmen haben sie nicht nur das Wesen von Jesus Christus, sondern auch seinen Weg wiedererkannt. Und so kommen dann die Psalmen auch im Neuen Testament erstaunlich häufig vor. Die werden immer wieder zitiert. Ich habe jetzt nachgelesen, dass es 104 Psalmverse gibt, die im Neuen Testament zitiert werden, also in den Evangelien, aber auch in den Briefen. 104 Verse aus dem Psalm, auch im Neuen Testament. Also auch in den christlichen Gemeinden total präsent, diese alten Gebete. Ich habe schon gesagt, der Psalm 24, der ist heute Predigtext. Und das ist schon besonders irgendwie im Kirchenjahr, sind Psalmen jetzt nicht häufig die Predigtexte, also werden dafür nicht vorgeschlagen. Heute am ersten Advent passt natürlich dieser Psalm 24 ganz großartig. Wir haben gerade im Wechsel gesprochen, in einer moderneren Übersetzung. Wenn wir die Luther-Übersetzung nehmen, dann erkennen wir, dass das auch ein Psalm ist, den wir singen heute, und zwar gerade in der Adventszeit. Denn die Luther-Übersetzung, die lautet dann so: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das ist der Psalm 24. Auch dieser Psalm ist von König David geschrieben, und es ist so ein sogenannter liturgischer Psalm, der tatsächlich zu bestimmten Zeiten im Gottesdienst gesungen wurde. Und dieser Psalm macht tatsächlich das deutlich, was die Christen schon sehr früh erkannt haben, dass diese Worte auf Jesus hindeuten. Und vielmehr noch, etwas von dem Wesen und Charakter von Jesus zeigen, aber auch den Weg, den er geht. Also lohnt es sich für uns noch einmal mehr, sich dieses Gebet genauer anzuschauen. Das wollen wir, aber zuerst schauen wir in den Kontext, denn es ist auch tatsächlich so, wie die Bücher der Bibel schon sinnvoll angeordnet sind, ist das in dem Buch der Psalmen auch so. Also man hat jetzt nicht alle Gebete irgendwie zusammengewürfelt da und zufällig nebeneinander gestellt. Und das hat auch einen Sinn, wie die Psalmen angeordnet sind. Und das erkennt man total am Psalm 24. Auch ich habe es auch erst in der Vorbereitung der Predigt erst verstanden. Ja? Also für mich war das schon ganz, ganz faszinierend. Und nämlich die beiden Psalmen, die vorher stehen, 22 und 23, die müssen wir, können wir, dürfen wir mit dem Psalm 24 zusammenlesen. Und das gehört zusammen. Das ist wirklich interessant, weil nämlich diese drei Psalmen diesen Bogen und den Weg, den Jesus Christus geht, aufzeigt. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und ich erinnere nochmal, die wurden 1000 Jahre vor Christus geschrieben. Ja, das ist tatsächlich wirklich, wirklich faszinierend. 1000 Jahre früher. Und ich merke, dass ich als Christ diese Texte nicht lesen kann, ohne an Jesus Christus zu denken. Also schauen wir uns den Gang der drei Psalmen kurz an. Psalm 22, der wird auch der Kreuzigungspsalm genannt. Der geht los mit den Worten, die Jesus am Kreuz spricht. Das ist gleich der erste Vers. Und zwar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die ersten Worte dieses Psalms. Also es geht um das Gefühl der Gottverlassenheit. Dieses Gefühl, dass Gott ganz, ganz weit weg ist und dass man von ihm nicht gehört wird. Dass man noch so laut schreien kann und Gott antwortet nicht, Gott hört nicht. Das, genau davon spricht dieser Psalm. Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Und dann, ein bisschen später in Vers 17, gibt es einen ganz klaren Bezug zur Kreuzigung. Und zwar steht da, deine Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Man kann auch übersetzen, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Und jetzt wird es wirklich interessant, weil dieser Psalm 1000 Jahre vor Christus geschrieben wird, habe ich schon gesagt. 1000 Jahre vor Christus haben die Israeliten, das Volk Israel, von den Römern, glaube ich, noch nie irgendetwas gehört. Ja? Und diese Todesstrafe der Kreuzigung, das ist eine römische Todesstrafe gewesen. Also das war etwas, was die Römer mitgebracht haben, als die Israel besetzt haben diese Todesstrafe eingeführt. Bei den Juden war die Todesstrafe die Steinigung. Ja, das kommt in der Bibel auch immer wieder vor, aber nicht die Kreuzigung. Und nun lesen wir hier, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Ich kann es nicht anders lesen, als dass es um die Kreuzigung geht, dass es um das Opfer von Jesus Christus geht. Interessanterweise 1000 Jahre vorher, bevor die diese Todesstrafe überhaupt kannten in Israel. Und dann in Vers 19 steht geschrieben, sie teilen meine Kleider unter sich auf und werfen das Los um mein Gewand. Wer die Geschichte der Kreuzigung kennt, wie sie in den Evangelien beschrieben wird, der weiß, dass genau das mit Jesus passiert, dass genau Jesus genau das erleiden muss. Und auch das steht hier so geschrieben. Der Kreuzigungspsalm. Das Gebet bleibt aber nicht bei dieser Gottesferne, sondern es geht über von der Klage hin zum Dank. Da lese ich noch ein paar Verse vor. Ab 24. Rühmet den Herrn, der ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Von der Klage hin zum Dank und zum Lobpreis. Gott ist da, er hört und er rettet. Die Herzen derer, die nach Gott fragen, werden ewig leben, steht hier. Durch sein Opfer am Kreuz macht Jesus den Weg frei zu Gott, zu einem Leben mit Gott, und zwar in Ewigkeit. Jesus als der Retter. In diesem Kreuzigungspsalm, Jesus als der Retter. Denn in Jesus Christus erfüllt sich das, was David 1000 Jahre vorher vorausgesagt, vielleicht auch nur erahnt hat, dass Jesus Christus kommt, der Retter. Und dann geht es weiter mit Psalm 23, der wahrscheinlich bekannteste Psalm, der Herr ist mein Hirte. Und hier wird diese Gottesferne nun komplett durchbrochen. Also, wir dürfen Jesus Christus als den guten Hirten erleben. Und das in guten Zeiten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Genauso aber auch in schweren Zeiten. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und sogar in akuter Not, in großer Gefahr, dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus da ist und uns nicht alleine lässt. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und dann gibt es noch eine wunderbare Verheißung, ein ganz großes Versprechen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus als der gute Hirte. Also Psalm 22 und 23. Jesus, der uns durch sein Opfer am Kreuz rettet, der den Weg frei macht zu Gott, zu ihm selbst. Jesus, der bei uns ist, uns führt und leitet und uns niemals alleine lässt, nicht in guten und auch nicht in schweren Zeiten. Jesus der Retter und Jesus der Hirte. Und jetzt kommt Psalm 24 und geht noch einen Schritt weiter, nämlich das wird jetzt als der Krönungspsalm, wird der jetzt bezeichnet, der Krönungspsalm, weil es geht um den König. Es geht um den König der Herrlichkeit, der einzieht. Also noch einen Schritt weiter. Psalm 24 ist in drei Teile aufgeteilt. Und das sind, uns liegen da vermutlich sehr, sehr, sehr alte Texte vor, die eventuell auch ursprünglich mal selbstständig waren und in diesem Psalm zusammengekommen sind. In den ersten beiden Versen steht: Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt. Und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. In diesen beiden Versen wird erstmal klargestellt, um wen es hier geht. Also wer dieser Gott ist, von dem hier die Rede ist, der kommen wird. Und zwar der Schöpfer der Welt und mit allem, was da drauf ist. Auch uns Menschen. Also es wird ganz deutlich gemacht, um wen es hier geht, nämlich um Gott, der uns Menschen geschaffen hat und der uns Menschen kennt und der weiß, wie wir ein sinnvolles Leben führen, der weiß, was gut für uns ist, der den richtigen Weg für uns weiß, der einen Plan für uns hat. Unser Schöpfer. Und nun stellt sich aber die Frage, wer darf zu ihm kommen, zu diesem Schöpfer der Welt? Und das fragt auch der Psalm und antwortet auch darauf. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und kein Meineid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Wer darf zu diesem großen Gott, zu dem Schöpfer der Welt? Also wer darf in seine Nähe kommen, in seine Gegenwart? Das wird hier gefragt. Und ursprünglich ist dieser Teil des Psalms so eine Tempeleinlasszeremonie. Also man muss sich vorstellen, dass viele auch Pilger von außerhalb nach Jerusalem pilgerten, um zum Tempel zu kommen und da zu Gott zu beten. Und dann ist es so, dass vor diesem Tor die Pilger stehen bleiben und fragen, darf ich reinkommen? Welche Bedingungen muss ich erfüllen? Und auf der anderen Seite, von innen her, antwortet ein Priester und zählt die Bedingungen auf. Also im Prinzip genau das, was in unserem Psalm hier genannt wird. Das heißt, es durfte nicht jeder da rein zum Tempel. Jetzt müssen wir uns den Tempel nochmal vorstellen. Das Gebäude sozusagen als Mittelpunkt. Außen gab es einen Hof und darum gab es noch einen Vorhof. Und wenn wir sagen, dass jemand zum Tempel geht, dann war es meistens nur der Vorhof. Viel näher durfte man gar nicht rankommen. Der Vorhof war für die Nation, für die Menschen, die an den Gott Israels glaubten, von außerhalb kamen. Der Hof, das war für das Volk Israel, für die Israeliten. Die durften zumindest auf den Hof. In den Tempel, also im Tempel gab es das Allerheiligste, ja, und das war mit einem großen, schweren Vorhang, war das verschlossen sozusagen, das Allerheiligste. Und da durfte nur eine Person rein, nur eine einzige, das war der hohe Priester. Und das auch nur einmal im Jahr. Sonst durfte keiner diesen Tempel betreten. Dafür war Gott viel zu groß, viel zu heilig und die Menschen viel zu unwürdig. Die durften gar nicht richtig zu Gott. Also nur in diesen Vorhof, vielleicht noch in den Hof hinein. Also, dieser Kern, der Allerheiligste, war für alle, außer den Hohepriester, verschlossen. Die Menschen konnten also so ein bisschen in die Nähe kommen, ein bisschen ran an Gott, nur nicht so ganz. Und nun also die Einlassbedingungen, um nur in die Nähe zu kommen. Ja? Und hier steht, jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und kein Meineid schwört. Das sind die Bedingungen, die der Psalm hier aufführt. Und ich finde, dass das ganz schön anspruchsvoll ist, wenn man sich das so vorstellt, Herz und Hände frei von Schuld. Also da geht es einmal um meine Hände, um das, was ich tue, meine Taten. Und da ist die Frage, ist das immer ohne Schuld? Also das, was ich tue, ist all mein Tun richtig oder tue ich nicht vielleicht doch etwas, was Menschen verletzt, dass ich vielleicht jemanden vergesse oder dass ich jemanden ungerecht behandle oder noch deutlich Schlimmeres, was tue ich mit meinen Händen? Bin ich da ohne Schuld? Und dann geht es um mein Herz. Mein Herz, es ist vor allen Dingen das Denken und die Entscheidung in der Bibel. Davon spricht das Herz, also dafür ist das Herz ein Symbol für unsere Entscheidung, für unser Denken, aber natürlich auch unsere Gefühle. Sind wir da ohne Schuld? Ich finde, das wird ja noch schwieriger, dass sogar meine Gedanken und meine Gefühle, dass die völlig rein sind, ein ganz reines Herz. Keine bösen Gedanken, die ich dann mal hege, vielleicht über andere oder andere Dinge, schlechte Gefühle, vielleicht falsche Entscheidungen, die ich treffe. Ein ganz reines Herz, ein Herz ohne Schuld. Also auf mich trifft es leider nicht zu. Und es geht noch weiter. Keine Meineide schwören und keine Götzen anbeten. Götzen anbeten, das heißt ja nicht nur, wie das Volk Israel dann in der Wüste gemacht hat, sich ein goldenes Kalb zu bauen und das anzubeten, sondern es geht vielmehr darum, woran hänge ich mein Herz? Was ist mir wichtig? Womit beschäftige ich mich? Womit verbringe ich meine Zeit? Was steht bei mir an erster Stelle? Ist das Gott? Ist das Gott und einfach auch der Wunsch, in seiner Nähe zu sein? Oder sind es vielleicht die weltlichen Dinge, die ja auch so viel Zeit und so viel Raum einnehmen, die mir vielleicht auch den Weg und den Blick auf Gott versperren. Ein reines Herz und reine Hände und Gott an erster Stelle meines Lebens, das sind die Einlassbedingungen, um auch nur in die Nähe Gottes zu kommen. Wenn ich so ein Pilger gewesen wäre, der am Tor dieses Vorhofes gestanden hätte, ich hätte wohl wieder umkehren müssen. Ich hätte mir eingestehen müssen, da bin ich nicht gut genug für. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht, auch nur in die Nähe Gottes zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass manch einer von euch ganz ähnlich denkt. Und dass wir uns dann die Frage stellen müssen, wer darf denn überhaupt zu Gott kommen? Wer erfüllt diese Bedingungen und scheitern wir nicht alle daran? Paulus im Römerbrief, der bestätigt diese Vermutung und schreibt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Das ist erstmal ziemlich deprimierend, wenn man dann da vor diesem Tor steht und nicht rein darf, weil wir es einfach nicht schaffen. Der Psalm geht weiter mit dem Vers, wer das tut, also wer diese Bedingungen erfüllt, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Und so gesehen werden wir wohl diesen Segen Gottes nicht empfangen können, weil wir es nicht tun können, weil wir nicht gut genug, nicht rein genug, nicht ohne Schuld sind. Und doch, und da können wir wieder zurück auf den Psalm 22 schauen, und doch können wir uns gewiss sein, dass wir den Segen Gottes empfangen dürfen, weil wir nämlich einen Retter haben. Und es wird ganz deutlich, dass wir einen Retter brauchen, ja, weil wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Wir haben einen Retter und das ist Jesus Christus. Psalm 22 und 23, die haben das so deutlich gemacht. Da ist der, der das Opfer bringt und der uns dadurch gerecht spricht, der unsere Herzen ewig leben lässt, der uns Gutes und Barmherziges schenkt und der uns im Hause des Herrn immer da leben lässt. Paulus beschreibt es im Kolosserbrief so: Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Jesus, der Retter, der alles für uns getan hat. Und jetzt schauen wir wieder auf den Tempel. Die Evangelien berichten, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist dieser Vorhang, der vor dem Allerheiligsten war, zerrissen. Der ist zerrissen. Und das ist so ein starkes Bild. Denn Jesus ist der, der den Weg frei macht zu Gott. Und nicht nur in die Nähe Gottes, also dass wir jetzt vielleicht den Vorhof betreten dürfen. Nein, sondern richtig in die Gegenwart Gottes dürfen wir kommen. In das Allerheiligste. Wir dürfen zu Gott kommen, bei ihm eintreten. Und der Weg zu ihm ist frei durch Jesus Christus. Und wer zu diesen Menschen gehört, für die dieser Weg frei ist und die zu Gott kommen, davon spricht der nächste Vers in dem Psalm. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Also es geht darum, ob wir uns nach Gottes Nähe sehnen, ob wir seine Gegenwart erwarten und dass wir darauf vertrauen, dass er da ist, jeden Tag. Dass wir in einer engen Beziehung mit ihm leben möchten und ihn auch mit einbeziehen in unser tägliches Leben. Ist es mein Herzenswunsch, ja, in Gottes Nähe zu sein und vor seinen Thron zu treten? Wie groß ist diese Sehnsucht bei uns? Wie sehr sind wir diese Menschen mit dieser großen Sehnsucht nach Gott und nach seiner Nähe? Machen wir uns auf den Weg zu unserem Gott jeden Tag wieder neu. Und nicht nur wir sind auf dem Weg zu Gott, sondern Gott Er ist auch auf dem Weg zu uns. Und davon spricht jetzt der letzte Teil des Psalms. Und das ist wohl auch der bekannteste Teil. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Auch hier haben wir wieder ein ganz altes Lied vor uns. Und zwar bittet jetzt nicht mehr ein Mensch um den Einlass in den Tempel oder in den Vorhof des Tempels. Jetzt kommt Gott selber. Gott selber kommt und ihm wird der Weg freigemacht. Und ursprünglich wurden diese Verse wahrscheinlich gesungen, wenn die Bundeslade irgendwo mitgetragen wurde oder den Ort wechselte. Die Bundeslade als Erinnerung ist so eine Art Schatzkiste, die sie dann schon in der Wüste hatten, wo die 10 Gebote, die Mose vom Berg runterbrachte, wo sie die 10 Gebote reingebracht haben, reingelegt haben. Auch noch andere Dinge, aber das war das Wichtigste, die 10 Gebote. Und diese Lade haben sie 40 Jahre durch die Wüste getragen. Und als sie in das Land, in das verheißene Land einziehen konnten, haben sie mitgenommen, teilweise mal versteckt und wieder rausgeholt. Irgendwann dann mit großem Tamtam und einem singenden und tanzenden David vorneweg ist diese Lade nach Jerusalem gebracht worden. Und als Salomo irgendwann den Tempel baute, kam sie dann in den Tempel, in das Allerheiligste und war dort verschlossen durch diesen Vorhang. Und anscheinend bis aber diese Lade diesen endgültigen Platz gefunden hatte, haben sie die wohl häufiger noch mitgenommen. Also diese Lade war der Ort im jüdischen Verständnis, in dem Gott selber war. Also Gott lebte in dieser Lade. Und wenn sie diese Lade also mitgenommen haben, zum Beispiel wenn sie Krieg geführt haben, dann waren sie sich gewiss, Gott war bei ihnen. Ja? Gott kämpfte für sie. Sie hatten ihn ja sozusagen mitgenommen. Und so gab es auch Prozession, mal, dass sie die Lade dann irgendwie durch die Ortschaft getragen haben. Und bei solchen Anlässen wurde dieses Lied gesungen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das ist die Übersetzung, die wir kennen. Also, das, um deutlich zu machen, jetzt hier, kommt unser Herr, unser großer Gott kommt her und macht den Weg für ihn frei. Durch Jesus wissen wir, dass Gott nicht an einem Ort wohnt. Wir müssen jetzt keine Bundeslade hier mit uns rumtragen, um uns gewiss zu sein, dass Gott da ist. Wir wissen auch, dass Gott nicht oben im Himmel thront, ganz weit weg von uns. Wir wissen, dass Gott durch Jesus Christus uns Menschen ganz, ganz nahe kommt und dass er einziehen möchte in unser Leben, in unser Herz und unser Leben ganz und gar erfüllen möchte. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wie sieht es aus mit unserer Herzenstür? Ist diese Tür weit und hoch und lässt sie Platz, dass Jesus einziehen kann? Also ist sie offen für Jesus und für seine Gnade und öffnen wir unseren Geist und unser Leben, unser Denken, unseren Sinn und vor allen Dingen unser Herz für das Kommen Gottes, für seine Nähe und für seine Gegenwart. Heute beginnt die Adventszeit und wir erinnern uns wieder genau daran, was passiert ist vor 2000 Jahren. Olli hat es gerade schon gesagt, was damals in Bethlehem passierte, das Kind in der Krippe. Und die Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit. Wir bereiten uns auf die Ankunft von Jesus vor. Im letzten Buch in der Bibel, in der Offenbarung, da sagt Jesus: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Das heißt, Jesus steht vor der Tür. Der König der Könige, der König der Herrlichkeit steht bei uns vor der Tür. Vor meiner Tür, vor deiner Tür. Jesus klopft bei uns an. macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Lasst ihn uns empfangen, und zwar mit offenen Herzen. Unseren Retter, unseren guten Hirten, unseren König der Herrlichkeit. Denn was ist das für ein Geschenk, dass so ein Gott, so ein großer Gott, der Schöpfer aller Dinge, zu uns Menschen kommt. Und zwar zu jedem Einzelnen von uns. Dass er einziehen möchte in unser Leben, in unsere Herzen. Also lasst ihn uns reinlassen. So wie es in der letzten Strophe des bekannten Liedes heißt. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen.